Das Fellow-Land Schweiz ist eröffnet und es herrscht Freude. Gute Fahrt!
Danke vielmals, Bundesrat Ogi. Merci.
Das ist ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom Schweizer Fernsehen von 1998. Der Adolf Ogi hat das Veloland Schweiz eröffnet. Und heute sind es nicht mehr wegzudenken, all die verschiedenen Velorouten, die quer durch die Schweiz führen. Wie viele sind es, Roger?
Also, heute sind es 12'000 Kilometer. Und die 12'000 Kilometer die verteilen sich auf 123 Routen. Wo der Ogi das eröffnet hat, damals, Veloland Schweiz, waren es anfangs 9 nationale Routen gewesen. Und nachher sind noch regionale und lokale Routen dazugekommen.
Das ist der Roger Seidler. Danke, dass du da mit mir durch den Podcast führst, Roger. Er ist Historiker und hat die ganze Geschichte von Schweizmobil aufgeschafft und ausgewertet. Und ich bin Franziska Engelhardt und eben mit Hilfe von dir, Roger, schauen wir in dieser Podcast-Serie von Schweizmobil, wie die Schweiz überhaupt zum Veloland geworden ist.
Ja, und das ist alles andere als selbstverständlich gewesen. Wir hören jetzt in der Archivaufnahme den Hans-Rudi Müller. Er war der Direktor vom Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus an der Uni Bern. Und er steht mit seiner Skepsis stellvertretend für sehr viele Stimmen, die das Gefühl haben, also ein Veloland in der Schweiz. Nein.
Sie sind bunte Vögel, schon im Äußeren war das auffällig. Ich habe die Idee toll gefunden, aber ich hätte dazumal, wo etwa 1990 oder so, wo sie bei mir zum ersten Mal im Büro waren, nicht gedacht, dass in dieser kurzen Zeit so etwas entstehen kann.
Einer von diesen bunten Vögeln war er, der Markus Capirone.
Das ist fast der erstaunlichste Punkt. Weil so ein paar Sörmeln, die irgendwie so mit einer Schnapsidee kommen, wo man nachher letztlich jetzt bei Veloland ein 10-Millionen-Projekt anvertraut, wo alle Kantone mitmachen, das braucht doch einen gewissen Nerv.
Der Zeitgeist war damals wirklich ein anderer gewesen, vor rund 30 Jahren. Wir hören also in diesem Podcast auch ihr Archivmaterial und hören das. Und wir haben zum Teil das Archivmaterial auf Kassette. Und Roger, ich habe für das auch noch den Kassettenrekorder mitgebracht.
Ja, wunderbar.
Der ist da.
Sehr schön.
Dann hören wir noch in eine nächste Aufnahme rein.
Die meisten, die heute mit dem Velo zu dieser Einweihungsfeier angereist sind, brauchen wahrscheinlich meistens das Auto. Wahrscheinlich zu viel das Auto. Und darum ist es höchste Zeit, dass es wieder mehr Menschen gibt, die wenigstens, sag jetzt mal, wenigstens am Feierabend oder am Wochenende oder in der Ferien das Velo nehmen, um zur Kultur des Langsamen zurückzufinden.
Ja, das war die damalige Solothurner Regierungsrätin Cornelia Füegsi und die hat eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Wir schauen in diesem Podcast, was es gebraucht hat, dass die Schweiz heute ausgestattet ist mit einem Netz von rund 12'000 Kilometer ausgeschilderten Velowegen und vor allem, wer dahinter steckt. Das ist die erste Folge vom Schweiz Mobil Podcast. Alles begann in Olten. Zusammen mit dir, Roger Seidler,
ja,
sind wir dort angegangen, wo alles angefangen hat, zum Velobüro auf Olten. Zu denen, die das ganze Projekt angestoßen haben. Sie lernen wir jetzt kennen. Und einer von denen ist eben der Markus Capirone.
Da bist du auf dieser verdammten Strasse gefahren. Ich dachte, hey, irgendwann hast du das Scheiße auf dieser Strasse.
Der Markus redet auch heute noch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Wo er da erzählt von diesem Schlüsselmoment. Das war 1977 auf einer Velotour in Frankreich.
Und dann bist du irgendwo gehockt und hast die Landschaft geschaut und hast dort einen Velofahrer gesehen, der die gleiche Richtung fährt auf einem kleinen Strösschen. Und hast gedacht, der weiss, wo durch. Oder warum weiss ich das nicht?
Der Markus war viel mit dem Velo unterwegs, zusammen mit seiner Partnerin und Grafikerin Beatrice Nünlist und mit dem Thomas Ledergerber. Der Thomas war damals im Stadtparlament in Olten und Fotograf.
Sie haben die Faszination fürs Velo geteilt, aber auch die Liebe zum Velofahren. Es waren keine Velorennfahrer, keine Kümmeler. Sie haben Velotouren gemacht, das war ihre ganz grosse Leidenschaft.
Und Radwandern, haben Sie dem gesagt?
Dem haben Sie Radwandern gesagt, ganz genau.
Radwandern, das ist also ein Zwischending zwischen Schnellfahrer, Velorennen und Wandern. Oder? Da die Landschaft zu flitzen, aber du kannst auch plötzlich stoppen und irgendeine Blume anschauen. Es ist auch ein bisschen der Rausch von der Geschwindigkeit, ein bisschen, oder? Der Wind in den Ohren oder so, im Hörgerät hört.
Aber wenn du beim Berg auffahren, siehst du eigentlich jede Ameise, die auf der Straße rumläuft.
Ja, wenn du noch mal schauen, das ja. Ist der, wenn du so ein Brocken bist, ja. Wie ich einer war, hast du mal primär mal geschnauft, oder?
Sie erzählen, wie vor bald 40 Jahren alles entstanden ist, damals in den späten 80er Jahren, wo sie noch jung waren und wo es noch keinen ausgeschilderten Veloweg gegeben hat.
Ja, und du musst natürlich eben immer wieder Karten lesen.
Ja.
Anhalten, Karten schauen. Wie geht es weiter?
Wie war die politische Stimmung damals in den 80er Jahren?
Mit den 80er Jahren hat die Wirtschaft brummt. Mhm. Mit der Individualisierung des Lebensstils hat auch der Konsum noch mal richtig zugelegt. Politisch haben die Bürgerlichen dominiert. Nicht nur in Olten, sondern in der ganzen Schweiz. Und wer sich in dieser Zeit für Veloanliegen anfängt, engagieren, oder, der kommt sofort in Konflikt mit dem bürgerlichen Erfolgsmodell. Ja, kommt sofort auch in Konflikt mit dem Mainstream. Und die drei sind recht rebellisch unterwegs gewesen.
Also wir haben uns ja in der Politik schon stark gemacht. Ich habe die erste Velodemo zu Olten organisiert. Das ist also schon...
Das ist ewig her.
Ewig her, glaube ich, 85, wenn das war.
Wir haben auch die Grünen gegründet und sind ziemlich in der Stadt aktiv und laut gesehen.
Was haben wir gemacht?
Allerlei Unfug.
Strassen verhindert.
Mit ihren Aktionen sind sie also vor allem angeguckt.
Ja, Wohlstand war eben mit Wachstum und Konsum verknüpft gewesen. Und wer sich für den Umweltschutz engagiert hat, oder, der hat eigentlich das bürgerliche Erfolgsmodell in Frage gestellt. Und wer dann sogar noch das Auto kritisiert hat, oder den Strassenverkehr, oder, der war höchst suspekt gewesen. Das Auto ist vielleicht das Konsumgut, das am meisten verkörpert, so den wirtschaftlichen Erfolg verknüpft mit so persönlichen Freiheiten.
Das war in dieser Zeit, wo der Strassenverkehr immer mehr zugenommen hat und zunehmend belastet wurde in der Stadt.
Genau, das war die Zeit von der Jupi und von den Zweitwagen. Und daran haben die grünen Aktionen nichts geändert. Oder die waren politisch viel zu unbedeutend gewesen. Die konnten wirklich etwas bewegen. Aber in diesen grünen Kreisen, linksalternativen Kreisen, hat man viel von Umsteigen geredet. Oder Umsteigen nicht einfach gemeint, aufs Auto verzichten und das Velo verholen. Umsteigen hat eben auch gemeint, man macht eine neue Politik. Umweltschutz war ganz wichtig, ein sorgfältiger Umgang mit den Ressourcen, zukunftsgerichtet für mehr Lebensqualität. In dem Sinn meint eben Umsteigen, das ist ein politischer Kampfbegriff, oder?
Und in diesem historischen Kontext haben jetzt eben die drei aus dem Velobüro eine Idee. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Archiv vom Regionaljournal vom Radio DRS von 2006.
Die Geschichte ist eine ungewöhnliche. 1988 haben sich zu Olten zwei kreative Köpfe und damals militante Velofahrer zusammengefunden, um ein Projekt im Rahmen der 700-Jahres-Feier der Eidgenossenschaft einzugeben. Das Projekt war ein Radwanderweg im Kanton Solothurn.
Also streng genommen waren es mehr als zwei kreative Köpfe. Der Rolf Brucker, Danita Wüterich und Beatrice Nünlisch gehören auch dazu. Also es waren eigentlich fünf Personen, die den Urknall in Sachen Radwanderweg ausgelöst haben.
Wir erzählen jetzt die Geschichte aber mit den drei, die wir schon kennengelernt haben, mit dem Thomas, der Beatrice und dem Markus.
Und dann sind wir auf die Schnapsidee gekommen, beziehungsweise eine weinselige Idee gekommen, zwischen Weihnachten und Silvester, dass wir doch eigentlich so ein Projekt machen können. Wir haben unsere Erfahrung mit Veloreisen und eben genau die Manko-Erfahrung, dass Wegweisungen fehlen.
In ihrem Gesuch für die Erstellung der Solothurner Radwanderweg heisst es:
Das Radwandern ist die idealste Reiseart. Landschaft und Topografie werden intensiv erlebt und bleiben in Erinnerung. Gerüche und Klänge werden unbehindert von Glasscheiben und eigenem Motorenlärm wahrgenommen. Dieser Radwanderweg versteht sich als Geschenk an die radfahrende Bevölkerung oder als Anreiz zum Umsteigen auf das umweltfreundlichste Verkehrsmittel.
Das Gesuch ist bewilligt worden, trotz der velokritischen Stimmung. Wieso?
Ja, das war eigentlich doppelt erstaunlich, weil inhaltlich haben die Solothurner Radwanderwege mit dem 700-Jahr-Jubiläum Eidgenossenschaft gar nichts zu tun. Aber die Idee hat überzeugt. Und ein Grund ist sicher, die Radwanderwege schliessen sehr viele Akteure ein. Also Politik, das Gastgewerbe, Tourismusorganisationen, aber eben auch die Bevölkerung, oder, die nachher kann den Radwanderweg auf- und abfahren kann. Alle profitieren. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Grund. Mhm.
Wie hat das damals dann mit den Küsten ausgesehen?
Ja, das ist ein weiterer Pluspunkt eigentlich für das Projekt. Die Aufwände für die beiden Routen, es hat ein Mittelland- und eine Jura-Route gegeben, die haben sich auf 700'000 Franken belaufen. Mhm. Und das ist eigentlich sehr wenig Geld für eine öffentliche Infrastruktur. Man kommt für wenig Geld einen bleibenden Gegenwert über.
Also natürlich bei den Solothurner Radwanderwegen haben wir alles gemacht. Also wirklich alles. Natürlich haben wir Hilfe gehabt vom Tiefbauamt, Montageägypten, aber wir sind hergestanden und gesagt, hier das schön, dort das schön, hier das schön und haben geholfen und so. Von dem her wissen wir, wie das mit dem Schrauben und alles zusammen so funktioniert und wie man mit Gemeinden, wie das ist und wie schwierig dass das mit, manchmal mit Grundeigentümern, weil die keine Stangen wollen, weil wenn sie mit dem Eidröscher kehren, dort ist die Stange weg. Das ist dann übrigens auch häufig tatsächlich der Fall. Dass, und dann kümmern sie sich dann nicht darum. Oder umgefahren ist umgefahren. Und das interessiert sie dann nicht.
Auf die umgemähten Wegweiser gehen wir dann in der nächsten Folge noch genauer ein. Der Thomas und der Markus haben auf jeden Fall alles gegeben für das Projekt.
Der Tommy als Fotograf und ich als Kunstmaler, wir haben jetzt ein Jahr Pause mit dem komischen Zeug, das wir hier machen beruflich. Und dann haben wir auch Atelier Farbtauben zugeschraubt und der Tommy eine Kamera in den Sack gesteckt und dann haben wir hier gebastelt. Radwanderweg und dann haben wir gemerkt, dass das nicht reicht, dass es dann 3 Jahre geworden sind und dann haben wir gemerkt, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir das Know-how entweder in die Schublade tun oder einsetzen. Ja. Und wir haben genau gewusst, dass es niemanden gibt in der Schweiz, der willens ist und fähig ist, so etwas anzureissen.
3 Jahre haben Sie gebraucht, bis die erste Route fertig war. Wieso hat das so lange gedauert?
Ja, es war eigentlich nicht lang gewesen, im Gegenteil, oder? Der Markus hat es ja schon gesagt, die haben wirklich alles selber gemacht. Alles. Und zwar von der Planung, Verhandlungen mit der betroffenen Gemeinde, die ganze Kommunikation, sogar Materialbestellung ist über das Velobüro. Und am Schluss haben sie noch geholfen, die Schilder aufhängen, oder? Mhm. Wenn man das anschaut und noch sich vergegenwärtigt, dass sie noch ein Fest organisiert haben und noch einen Veloroutenführer rausgegeben haben, dann muss man sagen, nein. Das Velobüro, die haben also wirklich geschafft und sehr effizient auch.
1993 hat das Velobüro der Bevölkerung dann den Solothurner Radwanderweg feierlich übergeben können. Wir haben aus dem Archiv von Schweiz Mobil eine Kassette gefunden mit einem Radiobeitrag von der Eröffnung 1993.
Zu unserem ersten Beitrag. Ein Veloweg, das ist eigentlich nichts Neues. Doch nach dem Veloweg gibt es jetzt im Kanton Solothurn noch etwas anderes, nämlich einen Radwanderweg. Der neue, total 258 km lange Radwanderweg hat man heute in Önsigen eingeweiht. Zum einen ist es eine Mittellandstrecke von Aarau bis auf Büren, alles der Aare entlang, eine gemütliche Tour mit viel Mucken und anderen Fliegen gesegnet. Dann gibt es aber auch noch eine Jura-Rundfahrt, die ins Schwarzbubenland führt, gleich ist und ziemlich viel Schweiß kostet. Heute haben jetzt gerade ganze Scharen von Velofahrern den ersten Solothurner Radwanderweg, der vor allem aus Lotteriefondsgeldern finanziert worden ist, getestet. Im Beitrag von Alvin Gasser eröffnet am Anfang der Weg der Önsiger Gemeindepräsident Kurt Zimmerli.
Das Velo steht heute im Mittelpunkt vom Kanton und im Mittelpunkt von unseren Interessen. Und ich übergebe das Wort dem Kantonsratspräsident im Hubert Jenny.
Was wir heute eröffnen, ist die finanziell günstigste Infrastruktur für sich fortzubewegen im Kanton Solothurn. Wir haben schon teurere eröffnet. Über den Passwang sind eine Gruppe vom Veloclub Dornach hierher geradelt.
Bevor wir den steilen Passwang in Angriff genommen haben, haben wir uns unten noch ein bisschen Kleider abgezogen, nochmal ein bisschen gut durchgeschnüfft Und dann ist es natürlich schon happig, den Passwang aufzufahren. Es war also sehr mühsam.
Ich habe gefunden, der Passwang wird jedes Jahr steiler, je älter er wird.
Regierungsrätin Cornelia Fürk ist heute Morgen von Wiesen auf Alten oben abgeblockt und dann mit uns von Alten gemächlich hierher gefahren. Frau Regierungsrätin Cornelia Fürk.
Wir alle sind die meisten, die heute mit dem Velo zu dieser Einweihungsfeier angereist sind, brauchen wahrscheinlich meistens das Auto. Wahrscheinlich zu viel das Auto. Mit dieser ständigen Hast geht der Kontakt zur Umwelt und zur Natur völlig verloren. Und darum ist es höchste Zeit, dass es wieder mehr Menschen gibt, die wenigstens, sag jetzt mal, wenigstens am Feierabend oder am Wochenende oder in der Ferien so das Velo nehmen, um zur Kultur des Langsamen zurückzufinden.
Es ist also hörbar eine andere Zeit
gewesen. Ja, schon ein Zeitchen her, ja.
Es tönt jetzt so im Hinterher, wie wenn es logisch wäre, dass das alles passiert ist. Das ist nicht so. Und es waren Wahnsinnskämpfe, aber es ist letztlich doch dem geschuldet, dass ein übergeordnetes Projekt im Raum gestanden ist, das einen Sinn gemacht hat, das unbestritten war.
Das übergeordnete Projekt ist ein paar Schuhnummern grösser. Die Idee der Schweizer Radwanderweg.
Und unser Ziel war eigentlich, dass man sich durch die ganze Schweiz bewegen kann und dass die Kantone zusammen reden, damit die Wege auch weitergehen über Grenzen.
Roger, wieso war das Projekt unbestritten, wie der Markus vorher gesagt hat? Weil politisch war ja die Stimmung eigentlich damals ganz eine andere.
Ja, bei den Radwanderwegen ist es eben gar nicht um Politik gegangen, sondern die Radwanderwegen haben eine Lücke geschlossen im touristischen Angebot, oder? Und das hat ja auch eine wirtschaftliche Seite. Und das hat natürlich eine bürgerlich dominierte Politik durchaus überzeugt. Und wenn Zweifel gekommen sind oder Kritik, dann hat das eigentlich immer konkrete Sachfragen betroffen. Aber im Grundsatz haben eigentlich alle gefunden, nein, der Radwanderweg, das ist eine gute Sache.
Sie haben dann 26 Kantone von dieser Idee überzeugen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist absolut faszinierend. Man muss sich das noch mal vergegenwärtigen. Oder? Das ist eine Handvoll Velofreaks und die bringen die 26 Kantone dazu, freiwillig in eine Velo-Infrastruktur zu investieren. Und das geht natürlich nur, wenn man starke Partner hat.
Die einflussreichen Mitstreiter vom Velobüro, die heissen Peter Anrig und Georges Ganz. Der Peter Anrig war damals der Vizedirektor vom Schweizer Tourismusverband und der Georges Ganz, der Sekretär der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz.
Ja, der Peter Anrig hat die Tür aufgestossen zum Tourismus und letztlich dann auch zu den Wirtschaftskreisen. Der Georges Ganz hat die Tür aufgestossen zur Politik.
Du musst also Leute finden, du musst Sympathisanten finden. Und der Tommy hat ja die Rogi organisiert.
Ganz schnell, Roger, hat der Thomas den Bundesrat Ogi gekannt?
Nein, der Thomas hat den Bundesrat Adolf Ogi nicht gekannt persönlich, aber ganz in Velobüro-Manier hat er dem einfach einen Brief geschrieben, hat die Unterlagen zu den Schweizer Radwanderwegen, so hat das Veloland früher geheissen, mitgeschickt und Ogi hat irgendwie Freude gehabt an diesem Projekt, oder? Sport verknüpft mit Landschaft und Tourismus, das hat ihm auch gefallen und er hat gesagt, ja, ich übernehme gerne hier die Patenschaft und er ist dann der Götti geworden von Veloland Schweiz.
Sie haben uns vertraut, das ist fast der erstaunlichste Punkt, weil so ein paar Sörmle, die irgendwie so mit einer Schnapsidee kommen, wo man nachher letztlich jetzt bei Veloland ein 10-Millionen-Projekt anvertraut, wo alle Kantone mitmachen, das braucht doch einen gewissen Nerv.
Wieso haben sich die wichtigen Player damals auf das 10-Millionen-Projekt eingelassen?
Ah, auf die Seite, nicht auf das Mikrofon. So.
Der Roger und ich treffen einen davon in Bern, den ehemaligen Vizedirektor des Schweizer Tourismusverband, den Peter Anrig.
Du bist mit dem Velo gekommen.
Ja, das ist richtig. Von Anfang an mein Leben bis jetzt war immer das Velo das Haupttransportmittel. Ja, ja, das ist ja so.
Wie alt bist du jetzt?
81 und etwas. Also schon ordentlich. greift. Gehst schon langsam bergab.
Der Peter ist natürlich mit dem Velo zum Büro von Schweizmobil gekommen, um mit uns über das 10-Millionen-Projekt zu reden, das bei ihm auf dem Tisch gelandet ist.
Warum hast du dich denn auf das eingelassen? Beziehungsweise der Tourismusverband, die Zusammenarbeit?
Ja, bei mir, würde ich sagen, hat es natürlich persönliche Gründe. Ich habe von klein auf Velo gefahren. Das ist dokumentiert, sogar mit 5-Jährig, weil es mir dann böse überletzt hat und eine Schädelverletzung hatte. Ja. Beruflich hat es sich eigentlich auch recht gut gereicht. Das war ja so Anfangs 90er-Jahre. Velotourismus also noch nicht gerade in aller Munde. Aber immerhin, also aus meiner Sicht, was eben interessiert hat, etwas, das man dringend in der Schweiz angehen sollte. Und da habe ich beim Schweizer Tourismusverband insofern Glück gehabt, dass unser Präsident, das ist ein ganz gewichtiger Politiker gewesen, der Franz Steinegger, gibt es ja heute noch, auf, ich konnte ihm das Projekt einmal erklären. Oder? Und da ist, hat er recht positiv darauf reagiert. Er ist ja an sich ein kühler Bergler. Er lässt zu, nimmt zur Kenntnis, sagt nicht viel. Und als das Traktandum gekommen ist, oder hat es positiv gewürdigt. Und das ist mit seiner Autorität schon ein gewaltiger Schritt vorwärts gewesen, dass da unsere Mitglieder mehrheitlich, nicht alle, aber mehrheitlich dafür gestimmt haben, dass wir dürfen, an diesem Projekt weiterarbeiten.
Am Moment, wo der Markus und der Thomas persönlich im Büro vom Schweizer Tourismusverband gestanden sind, kann er sich gut erinnern.
Ja, also wenn man rein vom Erscheinungsbild redet, ist natürlich der Markus schon eine exotische Gestalt. Also seine Anlegung oder in einem Kreis bei uns, wo alles noch mit Krawatten rumgelaufen ist oder mit einem weiten Leibli, Velohose, Turnhose drüber, farbige Wollensocken und dann erst noch die eine links, die andere rechts, oder? Und Heilandsandalen. Also das machen unsere Leute mal einen Schritt retour und denken, was ist denn da? Was mit denen? Oder? Das ist die erste Reaktion. Aber wirklich die erste, oder? Es gibt natürlich eben gleich mal eine zweite Reaktion. Und das ist, wenn man damit nichts zu tun hat und sich auf sie einlässt, merkt man dann, dass sie hochkompetent sind, oder? Dass sie sehr effizient arbeiten, dass sie sehr weitsichtig sind. Also man kann fast sagen, visionär zu dieser Zeit. Und auch gewappnet sind, kommunikativ sehr gut, allfällige Widerstände aus dem Weg zu räumen. Sie haben die Sache ausgezeichnet können präsentieren, kommunikativ in dem Sinn bildlich wie sprachlich sehr gut gewesen. Das hätte nachher geholfen. Oder? Also, die langen Gesichter sind etwas kürzer geworden an diesen Tischen.
Am Markus war sein Erscheinungsbild sehr wohl bewusst gewesen. Er ist selbstbewusst angestanden.
Wir haben gewusst, wie man das Projekt verkauft. Das ist halt einfach so, wenn man aus der Kommunikation kommt und die Fähigkeit hat, dann fällt es einem leichter. Und wenn dann noch eine komische Person auffällig dasteht und Zeug verkündet, hat das auch nicht nur Nachteil. Obwohl dass es manchmal ein bisschen Nerven gebraucht hat auf der Gegenseite, vielleicht manchmal auch von mir, aber ich sage jetzt eher auf der Gegenseite, das auszuhalten.
Fakt ist aber, sie haben nicht geblufft, sondern mit dem Solothurner Radwanderweg bewiesen, dass sie es können.
Wir haben das Projekt abgeliefert, termingerecht, pfannenfertig und es hat funktioniert. Ohne irgendeinen Catch wegen Kostenüberschreitung oder sonst irgendetwas. Oder? Also wir können sagen, wir haben ein Musterprojekt gemacht, das funktioniert und wir haben es zusammen mit dem Kanton Bern dann verknüpft, zum ersten über kantonale Netz. Das heisst, wir haben eigentlich ein Ding gehabt, einen Tatbeweis, dass wir das können.
Die Schweizer Radwanderwege werden im Verlauf des Projekts aus marketingtechnischen Gründen in Veloland Schweiz umbenannt. Das Veloland Schweiz nimmt also jetzt weiter an Fahrt auf. Bei der Überzeugungsarbeit in den Kantonen kann das Velobüro auf den Schorsch Ganz zählen. Er war der Sekretär der kantonalen Bauplanungs- und Umweltdirektorenkonferenz. Peter hat eng mit ihm zusammengearbeitet.
Schorsch Ganz ist eher ein distinguierter, ein bisschen zurückhaltender Mensch, sehr selbstbewusster Mensch. Ja, hat ziemlich viel Macht, ist das falsche Wort, aber Einfluss gehabt in dieser Konferenz. Oder? Also, er war mehr als Sekretär. Er hatte die Sachen ziemlich gut in den Fingern gehabt und konnte steuern, was da geht. Und das hat uns natürlich nachher schwer geholfen. Oder er ist nachher später, was darum gegangen ist, die einzelnen Kantone zum Engagement auch finanziell zu verpflichten, auf Barrikaden und ist dann gewandert. Oder? Er hat die kritischen Kantone besucht und mit ihnen geredet und versucht zu überzeugen, was auch fast in jedem Fall gelungen ist.
Der Schorsch Ganz ist also persönlich bei den Kantonen lobbyieren für das Velo. Wieso hat man ihm überhaupt zugelassen?
Ja, der Schorsch Ganz, der hat ein gigantisches Beziehungsnetz gehabt, oder? Als Sekretär hat er die Regierungsräte alle persönlich kennt und mit denen geredet. Er ist dann auch gewesen, der es hergebracht hat, dass die Konferenz eine Empfehlung herausgegeben hat. Eine offizielle Empfehlung, alle Kantone bitte, tun doch das Gesuch, das das Velobüro schickt, tun das doch wohlwollend bearbeiten. Was auch noch war, dank dem Kontakt hat eigentlich das Velobüro immer sofort einen direkten Draht zu den Zuständigen in den jeweiligen Kantonen, oder? Mit den Fachexperten. Das heisst, das ganze Projekt ist immer unter dem Radar geflogen von der politisch-parlamentarischen Diskussion. Und das hat natürlich die ganze Planung massiv vereinfacht, oder? Heute wäre das unvorstellbar, aber damals hat das so funktioniert. Am Schluss hat es dann noch eine grosse Entscheidung gebraucht.
Ob Kantone bereit sind, die Kosten zu übernehmen?
Genau. Kantone haben die Hauptlast von diesen 10 Millionen.
Mit etwa einem Drittel der Kantone haben wir gar keine Probleme gehabt. Die haben von Anfang an freiwillig gesagt, ja, das ist okay, da machen wir auf alle Fälle mit. Und eben nachher der Drittel mit dem Ja, aber die sind einfach mühsam zu bearbeiten, oder? Weil man ihre Sonderwünsche müssen ausreden, was gar nicht gäbig ist. Und dort, wo man gemerkt hat, ja, jetzt geht es nicht mehr anders, hat man müssen anpassen und flexibel werden. Und eben dann noch das kleine Grüppli von denen, die einfach Nein gesagt haben. Also, was will man da? Oder? Das ist außerordentlich schwierig. Und wir haben es ja mit einem ausklügelten Schlüssel versucht, die Beiträge festzulegen. Aber auch den musste man wieder überarbeiten, weil er nicht mehrheitsfähig war. Bis man den Schlüssel hatte, wo jeder murrend oder knurrend wenigstens Ja können sagen.
Und ist für euch schon von Anfang an klar gewesen, dass eine Mehrheit der Kantone sagt, okay, wir zahlen, dass ihr dann startet, selbst wenn irgendwie noch 8 Kantone noch
wir hatten zwei Kleine, die nichts davon wollen wissen. Das ist Zug und Appenzell Innerrhoden. Da konnten wir sagen, wir können ein nationales Netz machen, auch wenn wir die Kantone umschiffen müssten. Schlussendlich haben sie auch noch mitgemacht. Aber es ist ein Prozess, der nahezu 2 Jahre war, bis der Hingerste und Letzte mitgemacht hat.
1998 ist es soweit. Das Veloland Schweiz, das steht. 9 Velorouten sind ausgeschildert auf 3'300 Kilometer Wegstrecke. Die Tagesschau hat darüber berichtet.
Velos, Fahrräder, Bikes und Drahtesel in allen Varianten. Zu Tausenden kamen die großen und kleinen, die sportlichen und gemütlichen Velofans nach Bern, um den Start in eine neue Velo-Ära zu feiern. Von heute an ist die Schweiz ganz offiziell auch ihr Land, ein Veloland. Über 3.300 Kilometer ausgeschilderte Velowege vernetzen die Schweiz mit 9 touristischen Routen. Von Genf bis Chur und von Basel bis Chiasso. Die Trägerschaft von Veloland Schweiz aus Kantonen, Tourismus- und Sportorganisationen will aber mehr als bloße Velowege bieten.
Wichtig ist ja vor allem auch, dass neben dem Radwanderwegnetz ein ganzes Netzwerk von Dienstleistungen aufgebaut wurde. Von Velohotels, vom Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln, von Restaurants, von Verpflegung. Und ich glaube, das macht diese besondere neue Attraktion des Velolandes Schweiz aus.
5 Uhr. Es ist soweit. Inmitten der Velo-Hauptstadt Bern wird das Veloland Schweiz von Velo und Politprominenz offiziell eröffnet.
Das Veloland Schweiz ist eröffnet und es herrscht Freude. Gute Fahrt!
Seit der Eröffnung 1998 ist aber einiges gegangen. Zu den 9 nationalen Routen sind noch ganz viele regionale und lokale Routen dazugekommen. Die Velorouten gehören heute selbstverständlich zu der Schweiz. Zu verdanken ist das dem kleinen, hartnäckigen Grüppli von Velofreaks, wo sich Ende 80er Jahre in dieser glücklichen Konstellation zusammengefunden hat, wie der Peter resümiert.
Es sind immer Personen, die da massgebend sind. Und wenn sich die zusammenfinden und über lange Zeit Ausdauer braucht es ja eine lange Zeit, können an etwas glauben, dann kann es gut gehen. Es hat nicht müssen, aber man hat die Hoffnung nie verloren. Es kommt dann schon noch irgendwie gut.
Nach dem Veloland Schweiz hört die Geschichte aber nicht auf, dank diesen 3 verschiedenen Player. Du hast denen auch schon das Erfolgstrio gesagt. Wer gehört jetzt genau zu dem Trio?
Genau, zu dem Trio gehört das Velobüro Alter, der Peter Anrig vom Schweizer Tourismusverband und der Georges Ganz als Sekretär der Baudirektorenkonferenz.
Und das Erfolgstrio, das wagt sich dann eben an ein grosses Projekt, an Schweiz Mobil.
Genau, das sind die 5 Mobilitätsformen unter einem Dach. Neben dem Veloland ist dann das Mountainbike-Land, Skatingland, Kanuland und das Wanderland. Und seit 2008 findet man alle notwendigen Informationen auf der Webseite von Schweizmobil. Und seitdem wird das nationale Netz vom Langsamverkehr kontinuierlich ausgebaut und optimiert.
Und heute ist alles auch auf einer speziellen App. Über das App reden wir dann in der 3. Folge. Aber jetzt schließen wir mal die 1. ab. Danke vielmals, Roger Seidler. Hast du mit mir die 1. Folge bestritten?
Danke auch, habe ich gerne gemacht.
Das war die 1. Folge vom Schweiz Mobil Podcast. Alles begann in Olten. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um die Signalisation. Das war die 1. Folge vom Schweiz Mobil Podcast. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um die Signalisation. In 3 Folgen tauchen wir ein in die Geschichte von Schweiz Mobil. Die Archivtöne haben wir aus dem Archiv von Schweiz Mobil und von Memobase. Textpassagen sind gelesen von Andrea Blatter. Wenn du mehr erfahren willst, Schweiz Mobil hat in Zusammenarbeit mit dem Roger Seidler Geschichte aufgeschrieben. Die Broschüre «Wie Schweiz Mobil entstand» kannst du abladen auf schweizmobil.info. Der Link ist in den Shownotes. Und für deine Reise findest du alle Routen und Tourenvorschläge auf dem gratis Schweiz Mobil App. Das ist der Schweiz Mobil Podcast. Umgesetzt haben der Historiker Roger Seidler und ich, Franziska Engelhardt, von der Podcast Schmiede. Sounddesign ist von Christina Baron. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehlen doch Freundinnen und Freunde weiter, die gerne in der Natur unterwegs sind. Und dazu könnt ihr sogar den Schweiz Mobil Podcast hören.